Herr Jesus, wir feiern heute deine Auferstehung. Das Grab konnte dich nicht zurückhalten. Danke, lieber Vater, dass du deinen Sohn auferweckt hast. Und ich danke dir, dass wir diesen Gedenktag haben und dass mit uns viele Millionen über Millionen Menschen daran denken, sich versammeln in Kirchen, Gemeindehäusern, im Freien, in Domen, in Kathedralen, um dich zu feiern, Herr Jesus. Und dann erleben wir durch die Nachrichten so etwas. Und ich sage dir danke, dass du dort bei den Menschen gegenwärtig bist und dass du jedes Einzelne in deine Arme nimmst und über sie auch traurig bist, was sie erlitten haben. Danke, dass du sie umgibst und dass du deine Hoffnung in ihre Herzen hineinpflanzt. Die Hoffnung der Auferstehung. Amen. Begegnung. In diesem Wort schwingt ein Hauch geheimer Erwartung. Könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit, wo ihr den Liebsten, die Liebste, das erste Mal gesehen habt und ihr verknallt wart über beide Ohren und dann gewartet habt auf die nächste Begegnung? Wann wird es sein? Was erwartet mich in dieser Begegnung? Begegnung, Hoffnung verknüpfen wir oft mit ihr. Meine Kinder, wenn ich unterwegs war und kam dann nach 14 Tagen wieder nach Hause, waren auch voller Hoffnung. Was hat Papa wohl mitgebracht? Begegnung, manchmal geplant, so wie hier heute Morgen, ist geplant worden. Aber auch ungeplant oder zufällig, wie wir das so nennen. Und Begegnung, ihr Ausgang ist von denen abhängig, die sich begegnen. Wenn Herr Trump sich mit den Machthaber von Nordkorea da trifft, was kommt dabei raus? Welche Menschen kommen zusammen? Oder ein Autoverkäufer und ein Kunde? Kommt immer auf die Personen an, die sich dort begegnen. Begegnung stellt in Frage und fordert auch heraus. Begegnung, ihr Ziel ist Veränderung. Ich lese den Predigtext, obwohl er auf manchen Tischen ausliegt, nach einer anderen Übersetzung, wie wir es so allgemein gewohnt sind, diese Übersetzung von Berger Nord, das ist ein Ehepaar Theologen, ist nicht so weit verbreitet. Maria aber blieb vor dem Grab und weinte bitterlich, von Kummer und Schmerz gebeugt. Als sie aufblickte, sah sie plötzlich in der Grabkammer zwei Engel in leuchtenden Gewändern an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte, einem am Kopfende und einem am Fußende. Die Engel sprachen sie an: Warum weinst du, gute Frau? Sie antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Dann drehte sie sich um und sah einen Mann dastehen. Es war Jesus, doch sie wusste nicht, dass er es war. Er fragte sie: Warum weinst du, gute Frau? Suchst du jemanden? Sie dachte, er sei der Gärtner und antwortete: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir bitte, wo er ist, damit ich ihn holen kann. Da sagte Jesus zu ihr: Maria. Sie machte einen Schritt auf ihn zu, um ihn kniefällig zu verehren und rief: Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt Lehrer. Jesus aber bat sie: Noch nicht anbeten, bitte, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Aber lauf zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich hinaufgehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern und sagte: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr aufgetragen hatte. Der Auferstandene wendet sich zuerst Frauen zu. Das kann man überall in den Evangelien lesen. Matthäus und Lukas berichten von einigen Frauen aus Galiläa. Markus nennt ihre Namen: Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome. Für Johannes ist nur eine Frau wichtig: Maria aus Magdala oder Maria Magdalena, wie wir das so sagten. Da habe ich auch so eine Erfahrung gehabt. Mein kleiner Cousin, wie alt war er? 4 Jahre alt, war das erste Mal bei uns Baptisten im Gottesdienst mit seiner Oma. Und auch am Ostern ist es gewesen. Und der Prediger hat damals auch von Maria Magdalena gesprochen. Und dann sagt er auf einmal zur Oma: Du Oma, der spricht immer von Tante Magdalene. Die lebte noch da oben in der Nähe von Hamburg. Da sieht man, wie Kinder schon zuhören und welche Verbindung sie aufstellen. Von 7 Dämonen hat Jesus sie befreit. So können wir es in Lukas 8, Vers 2 und Markus 16, Vers 5 lesen. Erleichtert und dankbar folgt sie ihm. Sie versorgt Jesus und auch seine Jünger mit Brot, Honig, Frischfrikadellen, Gemüseeintopf, stopft die kaputten Socken und wäscht die Wäsche. Das war ihre Aufgabe. Doch das war jetzt nicht mehr nötig. Das war vorbei. Denn Jesus ist tot. Sie kann ihm nicht mehr dienen mit dem, was sie vorher an ihm getan hat. Und er liegt auf dem Friedhof, Reihe 7, Höhle 1. Das wusste sie. Und was sie am Ostermorgen auf dem Friedhof erlebt, passt in jeden Gruselfilm. War das erste Mal 2001 in Curitiba, Brasilien. Und das zweite Mal 2007. Und 2007, ich gehe dann immer so, auch wenn ich in meiner ersten Gemeinde bin oder manchmal auch bei der zweiten Gemeinde, gehe ich dann immer die Brüder und Schwestern auf dem Friedhof besuchen. Denn da liegen ja schon einige. Und 2007 habe ich das auch in Curitiba getan. Und in Curitiba ist Beerdigung 24 Stunden. Geht's da zu und her. Auch des Nachts, ob das 2 Uhr ist, 3 Uhr. Und wir sind dort über den Friedhof gegangen mit unseren Bekannten, haben da Schwestern und Brüder besucht am Grab. Und dann kam ich an einem Grab vorbei. Ich habe das Bild extra nicht mitgenommen, um euch nicht zu schocken. Das war geöffnet. Und darin lag ein Kindersarg, ein weißer. Und der Sarg war auch geöffnet. Und davor war ein Hähnchen und 2 Flaschen, einmal mit Wein und einmal mit Sekt, als Opfergabe dort. Also ich kann so ein bisschen mitempfinden mit Maria aus Magdala, wie sie dort zum Grab kommt. Das Grab ist geöffnet und Jesus ist nicht mehr da. Gruselfilm-Atmosphäre herrscht hier. Können wir uns da hineinversetzen? Für uns ist das ja so bekannt. Wir hören das jedes Jahr mindestens einmal zu Ostern, was da passiert ist. Grab ist auf, der Tote ist nicht mehr darin. Und wie ein Ölterblitz rennt sie zu den Jüngern: Sie haben den Herrn geklaut. Heißt das hier in Vers 2, Kapitel 20. Sie haben den Herrn geklaut. Petrus und Johannes rennen zum Friedhof. Tatsächlich, das Grab ist leer. Haben irgendwelche Menschen ihren Herrn gestohlen? Doch von Leichenraub kann nicht ausgegangen werden, obwohl die Priester nachher das Gerücht in Umlauf gesetzt haben. Denn die Leichentücher sind fein säuberlich zusammengelegt. Es war Ordnung im Grab. Geschockt verlassen sie mit käsigem Gesicht den Ort des Grauens. Diesen beiden kommt es nicht in den Sinn, Maria Magdalena zu trösten. Das war ja ihre Aufgabe, das haben sie ja von Jesus gelernt, für die Menschen da zu sein. Überhaupt nicht. Von ihr heißt es im Text: Sie blieb voll Trauer vor dem Grab stehen, weinend, und schaute in die Kammer. Ihre Trauer verstärkt sie durch das leere Grab. Sie ist vom tiefen Schmerz erfüllt. Betäubt und fassungslos starrt sie in die offene Grabhöhle. Die Jüngerin ist mit ihren Gedanken ziemlich weit weg. Sie ist gar nicht mehr in der Gegenwart. Irgendwo ist sie weit weg. Denn sie unterhält sich auf einmal mit himmlischen Wesen, als wäre es das Natürlichste von der Welt. Mit Engeln unterhält sie sich, als wenn sie das jeden Tag tun würde. Sie war gar nicht mehr bei Sinnen, würden wir heute sagen. Doch Hilfe bekommt sie durch die Engel auch nicht. In diesem Gemisch von Trauer und Grauen erscheint ihr Jesus. Johannes lässt uns am Gespräch Jesu mit Maria Magdalena teilnehmen. Als erstes erkenne ich hier eine einfühlende und gleichzeitig prüfende Anrede. Warum weinst du? Jesus will von ihr den Grund wissen. Warum weinst du? Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, wen suchst du? Jesus erkundigt sich nach dem Grund der Tränen. Er kümmert sich um die Trauernden. Und er ist auf Sri Lanka gegenwärtig, wo die Menschen heute Nacht gestorben sind. Er kümmert sich um die Trauernden, um die Hinterbliebenen. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Ich selbst, wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. So lesen wir es in Jesaja 49, Vers 15. So ist unser Gott. So ist unser Gott. So ist dein Herr und auch dein Heiland. Was so, der Name Heiland ist ja so aus unserem Sprachgebrauch entschwunden irgendwie. Da reden wir nicht mehr drüber. Aber er ist dein Heiland. Denk mal drüber nach, was dieser Name beinhaltet. Er ist um dein Heil bekümmert und besorgt. Und er vergisst dich nie. Auch dann nicht, wenn du ihn nicht erkennst. So wie bei Maria. Die persönliche Anrede offenbart zwar Jesu göttliches Wesen. Ihm brauchte niemand zu sagen, mit wem er es zu tun hat, denn er wusste, was im Herzen jedes Menschen vor sich geht, Johannes 2, Vers 25. Und dennoch erkündigt sich Jesus nach dem Grund ihrer Tränen. Warum? Tränen haben unterschiedliche Gründe. Traditionsbedingte Tränen, Klageweiber etc. Ich habe eine Beerdigung gehabt, wo ich dies so ein wenig erlebt habe, wo Klageweiber sich um den Sarg versammelt haben. Das war für mich befremdlich. Im Orient ist das einfach drin. Da sind meist auch noch bezahlte Nachbarn oder Nachbarinnen, die Klageweiber. Kennst du immer den Grund deiner Tränen? Bedauerst du dich selbst? Hast du durch eigene Schuld Tränen hervorgerufen? Oder weinst du wie Maria, weil dir Jesus fehlt? Das war der Grund ihrer Tränen. Jesus fehlt mir. Er ist mir abhanden gekommen. Er ist nicht mehr da. Ich kann seine Socken nicht mehr stopfen und kann ihm auch keine Frischfrikadellen mehr machen und kein Gemüseeintopf. Er ist weg. Ich kann mich nicht mehr um ihn kümmern. Zwei Schlagworte begegnen uns in der gegenwärtigen Diskussion. Aktive Sterbehilfe, darüber wird diskutiert im Bundestag und in der Gesellschaft. Und auch Genmanipulation. Wir Christen beklagen, dass Gesetze beides in Europa ermöglichen. Schweiz, Benelux-Ländern, da hat es Auswüchse erreicht. Warum klagen wir über aktive Sterbehilfe und Genmanipulation? Liebe Geschwister, bevor wir den Zeigefinger erheben, bedenken wir, moralische Entscheidungen bewegen sich immer nur im Rahmen dessen, was möglich ist. Wir müssen den Menschen zur Seite stehen und sie bei ihren Entscheidungen unterstützen. Es ist nicht unsere Aufgabe, für sie Entscheidungen zu treffen. Da müssen wir wegkommen. Auch wir gut unterrichteten, mit Bibelsprüchen gepflasterten Menschen müssen wegkommen, für andere Menschen Entscheidungen zu treffen. Das kann nur der andere. Aber wir können sie in der Entscheidungsphase nicht manipulativ, sondern von Herzen begleiten. Das ist unsere Aufgabe. Wir wissen es selbst, wie vielschichtig und schwierig die Entscheidungen sind, vor denen wir stehen. Und wir sind jeden Tag vor Entscheidungen gestellt. Das macht das Leben aus. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Aktive Sterbehilfe und Genmanipulation sind möglich, weil Jesus in unseren Universitäten, Kliniken und Laboren fehlt. Es gab Zeiten in Europa, da war in den Unis die Theologie die erste Fakultät immer, was zuerst studiert werden musste. Ob das Physiker waren, Mediziner waren, es war die Theologie. Die gab den Ton an. Das hat sich geändert. Das ist heute das letzte Fach, Theologie. Gehört nicht mehr zur ersten Kategorie. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum ist Europa ohne Jesus? Uns hat er doch die Welt anvertraut. Haben wir das vergessen? Er hat uns nicht Kirchen anvertraut. Er hat uns die Welt anvertraut. Geht hin in alle Welt. Kann es sein, dass wir uns aus der Verantwortung geschlichen haben? Dass wir uns zurückgezogen haben? Unsere Salzkraft ist anscheinend fade geworden. Salz ist unersetzlich, das geht's auch Berger Nord. Selbst wenn es möglich wäre, dass es fad würde. Ich denke, wir kennen diesen Satz aus der Bergpredigt. Wer kennt noch Altluther von 1912? Wisst ihr noch, was da drin steht? Wenn das Salz dumm geworden ist. Ich denke, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, Luther. Das Salz ist dumm geworden. Er wollte keine Abhandlung über Physik machen. Denn Salz verliert seine Salzkraft nicht. Aber es kann fade werden. Oder wie Luther sagt, dumm. Und damit meint er ja uns. Das Salz der Erde, sind wir dumm geworden? Brauchen wir die Kraft nicht mehr, die in uns steckt? Jesus stellt Maria die prüfende Frage, damit der Grund der Trauer ihr bewusst wird. An diesem Prinzip hat sich bis heute nichts geändert. Der wahre Grund unserer Tränen muss uns bewusst werden, damit Jesus mit uns weiterkommt. Damit wir nicht an der Stelle stehen bleiben und auf der Stelle, dann wird der Boden hart, auf dem wir herumtreten. Nachdem nun das zwischen ihm und Maria geklärt ist, beginnt Jesus mit der Heilung. Eine frohmachende Anrede. Dieser wunderbare Vers, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das schwingt damit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nur ein Wort braucht Jesus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Atmosphäre dieses Wortes sie auch erreicht hat. Maria. Nicht mit einem Befehl, Maria! Nein, Maria. Und dann wusste sie, wer da gesprochen hat. Geradezu zärtlich gibt Jesus dem Gespräch die entscheidende Wende. Für Jesus bist du nicht einer oder eine von vielen. Für Jesus zählt nicht die große Masse. Für Jesus zählt der einzelne Mensch aus der großen Masse. Und das will uns der Evangelist Johannes deutlich machen. Und darum erwähnt er nicht die anderen Frauen. Er konzentriert sich auf Maria Magdalena oder auf Maria aus Magdala. Die anderen sind ihm in diesem Sinne wurscht, gut bayerisch gesagt. Als das Gespräch dann begann, schüttet sie ihr Herz aus. Etwas anklagend fragt sie, hast du ihn weggenommen? Bist du schuld am leeren Grab? Jesus als Gärtner. Für sie steht fest, der Gärtner ist an allem schuld, nicht? Reinhard Meyer hat das gesungen, ja. Der Gärtner ist an allem schuld. Maria erkennt mit weinenden Augen ihren Gesprächspartner zunächst nicht. Tränen hindern dich, Personen oder Situationen klar zu erkennen. Tränen sind wie stark verregnete Fensterscheiben. Jesus hat bei Maria Magdalena den Wasserhahn gefunden, um den Tränenfluss abzustellen. Nur ein Wort, Maria. Im gleichen Augenblick werden ihre Augen klar. Sie ist befreit vom grauen Starr. Und ihr Herz auch. Die Tränen und die Depressionen sind mit einem Mal weg. Das wird deutlich in ihrer Anrede. Rabuni, mein Meister. Es wird hier ganz persönlich. Mein Meister. Und hier lässt Johannes uns in das tiefe Liebesverhältnis zwischen Jesus und seiner Jüngerin hineinschauen. So eine Beziehung benötigt nicht viele Worte und lange Erklärungen. Nur zwei Worte. Maria und Rabuni. Maria und mein Meister genügen, um die Verbindung wieder vertrauensvoll zu festigen. Damit ist es jedoch nicht getan. Nach der prüfenden Frage und der frohmachenden Anrede folgt ein drittes, eine helfende Ermahnung. Maria will ihren Rabuni umarmen, festhalten, nie mehr loslassen. Endlich habe ich dich gefunden. Doch Jesus wehrt freundlich, aber entschieden ab, halte mich nicht länger fest. Halte mich nicht länger fest. Und ich kann Maria so gut verstehen. Nur Jesus und ich, ach, das wäre ein Paar auf dieser Welt. Ohne all die anderen. Das wäre doch schön, nicht? Nur Jesus und ich, wir alle sind Butter. Ihn mit niemandem teilen, nur für mich haben. Und davon träumte wenige Tage später Petrus in Johannes 21. Da sagt er zu Jesus, hey, was wird dann aus ihm, diesem Johannes da, was wird aus ihm? Er wollte auch nur mit Jesus allein sein. Er duldete keinen anderen neben sich. Und Jesus entgegnet dem Petrus, was soll die Frage? Was soll die Frage? Liebe Geschwister, keiner kann Jesus für sich allein beanspruchen. Keine Konfession in dieser Welt kann Jesus für sich allein beanspruchen. Das geht nicht. Ich bin aufgewachsen, dass wir Baptisten die Besten sind in dieser Welt. So bin ich aufgewachsen. Von klein auf. Und wir haben dann Menschen bekommen, die aus der Landeskirche in unsere Gemeinde kamen und dann ging es darum, Allianz Gebetswoche mit den Lutheranern zu machen. Dann sagten die dann, ja, warum sind wir denn da ausgetreten? Warum sollen wir jetzt mit denen wieder zusammen machen? Keine Konfession kann Jesus für sich allein beanspruchen. Das wird mir hier deutlich. Jesus hat noch andere. Die hat er genauso lieb wie dich. Maria Magdalena will auch den toten Jesus für sich allein haben. Doch Jesus lässt sich nicht vereinnahmen. Zwei Verse aus dem Evangelium, eins aus Markus und eins aus Johannes. Da will Petrus ihn auch behalten. Er hat so viele Kranke geheilt. Es war wirklich Erweckung dort. Und er weckt ihn morgens und sagt, hier, da stehen sie wieder. Und dann sagt Jesus, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die Heilsbotschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Also nicht die Stunde nutzen, die jetzt da ist. Und Johannes 2, Vers 4, Jesus antwortete seiner Mutter, kein artiger Sohn, nicht? Was kommst du mit solchen Dingen zu mir? Die Zeit zu helfen ist für mich noch nicht gekommen. Jesus lässt sich nicht vereinnahmen, auch von der Familie nicht. Auch von seiner Mutter, die er geliebt hat und die er verehrt hat. Nein, das hat er nicht getan. Nach dieser Ermahnung kommt ein stärkender Auftrag. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Eine Frau wird von Jesus beauftragt, die wichtigste Botschaft der Welt als erste weiterzusagen. Da gehen manchen Männern die Zehennägel hoch, wenn sie das lesen oder auch hören. Eine Frau ist die erste Evangelistin. Und ich weiß, die Abschwächung, na ja, sie hat ja nur Zeugnis gegeben. Sie hat ja keine Botschaft weitergesagt. Und ihre Botschaft ist, Jesus ist auferstanden. Und ich zeige euch den Weg zu ihm. Für Männerohren eine Zumutung. Nicht die Botschaft, nein, die Botschafterin. Die Botschafterin. Und die Reaktion war auch dementsprechend. Aber den Jüngern erschien das alles so unwahrscheinlich, dass sie den Frauen nicht glaubten. Und Vers 22, heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Die brachten alles durcheinander, die Männerwelt. Jesus verlangt nicht nur viel, sondern alles von uns. Nicht nur ein bisschen. Alles verlangt er von uns. Von der Haarspitze bis zum kleinen Zeh. Er verlangt Unmögliches, und zwar Veränderung verlangt er von uns. Veränderung. Maria hat sich von Jesus verändern lassen. Und darum folgt nach der ermahnenden Ermutigung die gehorsame Ausführung. Vers 18. Maria Magdalena lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was ihr Jesus gesagt hatte. Ohne Wenn und Aber führt Maria Magdalena ihren Auftrag aus. Nichts hält sie auf. Die Tränen sind weggewischt. Und wir lernen hier eine neue Maria kennen. Eine veränderte. Du kannst das auch erleben. Willst du das? Und das ging bei Maria von jetzt auf gleich. Von jetzt auf gleich. Bruder Krause, der ist ein Kollege von mir, ist schon lange beim Herrn. Der hat auf der Reeperbahn gearbeitet. Unter den Alkoholsüchtigen, Drogensüchtigen, Prostituierten, wie wir damals auch in Zürich. Und dann kamen Menschen, junge Menschen dorthin. Und dann hatten wir einen Fortbildungskurs, das war Mitte der 80er Jahre. Und da war das Thema Veränderung. Da wurde gefragt, was ist das denn nun, Veränderung? Wie lange dauert es? Und er sagte, damals, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wurde einer frei, solange ein Übergabegebet gedauert hat. Und sagte, heute dauert es ein bisschen länger. Die Zeiten haben sich geändert. Das war damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auf den Straßen. In den großen Städten, wo Christen hinausgegangen sind, mit Freiversammlungen. Die haben sich von heute auf morgen verändert. So wie bei Maria Magdalena. Da brauchte keine lange seelsorgerliche Sitzung mit dieser Frau abhalten. Du kannst das auch erleben. Du kannst so viel über Jesus wissen. Du kannst Sonntag für Sonntag jahrelang in den Gottesdienst gehen. Das alles nützt dir nichts, wenn du dabei nicht Jesus begegnest. Das ist wichtig. Nicht die Lehre über ihn. Nicht die Wahrheiten über ihn. Auch noch nicht mal, dass er auferstanden ist, ist wichtig. Sondern du musst Jesus begegnen. In der Gemeinde. Im Wort Gottes beim Bibellesen. Da muss das Wort Geist werden in dir. Jesus ist auferstanden. Seine räumliche Begrenzung ist aufgehoben. Er ist unterwegs. Er ist auch hier heute. Und damals und heute sucht er Begegnungen mit den Menschen. Er sucht sie mit dir, ganz persönlich. Jetzt, hier und heute. Und das Ziel seiner Begegnung in dir und mit dir ist Veränderung. Und zwar jetzt, jetzt schon. Nicht erst heute Nachmittag, heute Morgen. Und so geschieht es nur aus der Begegnung mit den Auferstandenen. Hattest du heute Morgen eine Begegnung mit dem Auferstandenen? Dann bist du in deinem Glauben an Jesus gestärkt worden. So wie Maria. dann hat Jesus deine Trauerschleier gelüftet. Gehe gestärkt nach Hause und lebe dann deinen Glauben. Maria aus Magdala hat es uns vorgelebt. Von ihr heißt es, Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was ihr Jesus gesagt hatte. Und so endet das biblische Zeugnis von Maria aus Magdala. Alles Weitere hat Jesus dann übernommen. Vers 19, es war Abend geworden an jenem Sonntag, dem ersten Tag nach dem Sabbat. Aus Furcht vor den Juden hatten sich die Jünger in einen Raum versammelt. Die Türen waren fest verschlossen. Da stand auf einmal Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Danach blies er sie an und sagte zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr Menschen die Sünden vergebt, dann ist das gültig. Und wenn ihr die Vergebung verweigert, dann gilt das auch. Liebe Geschwister, das Reich Gottes ist in zwei Aufgabenbereiche geteilt. Und oft maßen wir uns an, die Aufgaben Gottes, die Aufgaben Jesu zu übernehmen. Aber wir sollen uns auf das beschränken, was uns aufgetragen ist. Wir leben und bezeugen unseren auferstandenen Herrn. Auch ein Curitiba. Auf Portugiesisch. Wir leben und bezeugen unseren auferstandenen Herrn. Jedoch mit Respekt vor den Menschen, die einen anderen Glauben leben. Jesus, der Auferstandene, geht zu den Menschen, auch zu denen, die sich verstecken, und bietet Veränderung an. Amen.